Ja, liebe Geschwister, nochmal herzlich willkommen, einen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ich möchte nochmal meinen Dank ausdrücken, dass ich euch heute Morgen bei euch sein kann, um dieses Thema, wir machen mal die erste Folie, Integration zu besprechen. Ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Integration kann man ja übersetzen als Eingliederung von Fremden in eine heimische Bevölkerung und ist eigentlich ein sehr, sehr altes Thema. Zum Beispiel steht in 3. Mose 19, Vers 34, ein Fremder soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Nächstenliebe schon im Alten Testament, im Alten Bund für den Fremden. Warum? Wird danach direkt gesagt, weil du auch mal Fremder warst in Ägypten. Und du warst der Schwache und abhängig von dem Starken. Interessanter Gedanke. Und das passt einfach in Gottes Heilsgeschichte hinein, weil er hat damals schon auch den Fremden gesehen und wusste, auch die Fremden haben eine Rolle in der Heilsgeschichte. Und dann ging es ja mit Israel weiter, der Bund, der geschlossen wurde, und entscheidend war im Grunde der Begriff Glauben. Glauben kommt ja vom Deutschen geloben und das ist eigentlich ein Versprechen. Und Glaube kann man sinngemäß im Grunde so deuten, ist eine, ich lebe in einer Liebesbeziehung mit Gott auf der Grundlage von Vertrauen und Treue. Und wie Israel einen Bund hatte mit Gott, so haben wir auch einen Bund. Du bist getauft worden. Du stehst in einem Taufbund und hast da Treue versprochen. Und darauf beruht die ganze Geschichte. Wir sind hier in einer Kirche. Die Idee der Kirche kommt vom Tempel. Der Tempel kommt von der Stiftshütte. Die Stiftshütte hat Mose auf dem Berg Sinai gesehen, als er bei Gott war, 40 Tage. Und da hat er das Original gesehen. Also es bedeutet, wir sind hier, um Gott zu erleben, zu erfahren, zu erkennen. Und leider ist ja die Geschichte von Israel eben ziemlich schief gelaufen. Nach David und Salomo wurde das israelitische Reich aufgeteilt in das Nord- und Südreich. Das Nordreich war noch schlimmer als das Südreich. Es gab nur Regenten, die gottlos waren. Die haben das alles vergessen. Götzendienst, das ganze Programm. Gott hat gesagt, irgendwann Schluss, kamen die Assyrer, haben es erobert, deportiert. Die 10 Stämme Israels verschwunden. Ist noch immer eine Frage, wo die denn sind. Und die Assyrer waren clevere Herrscher. Die haben dann gesagt, okay, das Land muss ja genutzt werden, wir wollen Steuern haben, wir wollen Erträge haben, haben sie andere Leute einfach dahin rein verpflanzt. Das ist der Hintergrund unserer Geschichte. Eben zwischen Judäa im Süden und Galiläa im Norden kam dann Samaria zustande, ein Mischvolk aus Israeliten und Heiden. Und denen hingen natürlich die ganzen Mängel an. Als Jude, bloß nicht, die erinnern mich ja an meine Geschichte, wo so viel schief gelaufen ist. Und die Samaritaner sagten auch, also diese Juden, die spinnen ja mit ihren Reinheitsgeboten, also von denen halte ich mich auch lieber fern. Und typisches menschliches Verhalten dann, da entstehen Gräben, die wir eigentlich gar nicht wollen, aber sie sind da und verursachen Probleme, der arme Audi-Fahrer. Und das Thema Integration bedeutet auch, ja, wie gehen wir jetzt mit diesen Gräben um? Und es geht ja noch um viel mehr. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie will ich heute leben? Und wie will ich in der Zukunft leben? Ich meine, ihr kennt die Zahlen, Deutschland stirbt langsam aus, wir überaltern, wir bräuchten circa 200.000 Menschen pro Jahr als Zuwanderer, um ungefähr unser Lebensstandard zu halten. Es sind aber im Moment nur 70.000, also es fehlen uns ungefähr eben 130.000 oder 140.000 pro Jahr. Also Migranten rein, aber ja, wie soll es dann weitergehen? Die ganzen Probleme, die dann auch kommen. Und Ist auch interessant, dass auf der Karte sieht man es gleich nochmal, dass dieses Samaria genau dazwischen lag. Die Assyrer haben ihren Keil in das Land getrieben, eben divide and rule. So macht man das heute. Eben wenn du als Regent regieren willst, schaust du, dass die Leute sich selber fertig machen. Teile und regiere. Und das ist der Hintergrund unserer Geschichte. Eben Johannes 4 ist ja auch nochmal interessant, dass Johannes diese Geschichte erzählt. Ich denke manchmal, Johannes war wirklich der intellektuellste von den Evangelien, von den Schreibern. Eben Johannes 1, der Logos, der die Welt gemacht hat, der die Welt regiert, der alles in seiner Hand hat. Johannes 2, okay, das mit dem Lamm Gottes, auch wieder Tempel, Jesus, mein Opfertier, der für mich starb. Und dann Johannes 3, die super Geschichte mit eben dem Schriftgelehrten. Der heimlich zu Jesus kam und sagt, ey, was ist denn das für ein Typ? Pack mal aus, ich will dein Geheimnis wissen. Da ist was, ich bin neugierig. Und Jesus gibt ihm die Idee, du musst von Neuem, Nikodemus, das reicht nicht dein Gesetz, du musst von Neuem geboren werden, du brauchst den Heiligen Geist in deinem Leben. Ja, und wie kriegst du den? Ja, lad ihn einfach ein. Lebe im Glauben und dann empfängst du ihn. Buße und Wiedergeburt sind ein Vorgang. Ich mache einen Schritt auf Gott zu und Gott macht einen Schritt auf mich zu und er schenkt mir den Heiligen Geist. Und das hat eben das Nordreich total vernachlässigt, es war weg und dadurch entstanden diese Probleme. Und das heißt unser Text hier, als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu seinen Jüngern machte und taufte als Johannes, die waren neidisch, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria gehen, durch Samaria reisen. Er musste. Da steht dieses göttliche Muss dahinter, wo er sagt, ich muss zu dieser Person, koste es, was es wolle. Da steckt Leidenschaft dahinter, da steckt Liebe dahinter, da steckt Opferbereitschaft dahinter. Ich gehe die Extrameile, weil die Person mir so wichtig ist. Denkt an die Zeit, wo ihr mal verliebt wart. Ich konnte 3 Tage nicht schlafen oder sonst was machen. Ich war so am Rotieren. Ich sage, die liebt mich, die liebt mich, die liebt mich. Wie gestern im Kebab Connection, der Ibo. Das ist sie, das ist sie, das ist sie. Und das begeistert mich. Da steckt Leidenschaft dahinter. Was uns Deutschen oft so fehlt. Obwohl, wir sind eigentlich Leidenschaften. Braucht man nur zum BVB mal gehen, nach Dortmund. Da tobt dieser Betonkasten. Das ist Leidenschaft pur. Warum nicht im Gottesdienst? Warum nicht mit Jesus, der der Herrscher dieser Welt ist? Frage ich mich manchmal. Jesus musste. Und dieses Musste finden wir sehr häufig in der Bibel. Zum Beispiel in Lukas 24, 46. Also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am 3. Tag. Da hängt unsere Erlösung dran. Dieses Lamm Gottes musste sterben für meine Schuld, um mich zu erlösen. Das ging nicht anders. Weil das ist der einzige Weg, wie Schuld beseitigt werden kann in dieser Welt. Warum wieder? Gott hat es so gewollt. Das ist Gottes Wille. Daran können wir auch im Grunde nichts abstreichen. Dann musste Jesus gehen. Ich habe das hier angedeutet. Jesus ging den direkten Weg vom Süden nach Norden durch Samaria. Eben weil er wusste, da ist diese Frau, die ich finden muss. Das ist das göttliche Sehen. Nicht nur so, ich gucke dir vor die Stirn, sondern ich gucke im Grunde in dein Leben hinein und sehe, da ist was. Und dem muss ich begegnen. Und das macht mit Jesus mit ihr. Und da heißt es, da kam er in die Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte sich am Brunnen nieder, es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und nicht eine samaritische Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Sechste Stunde bedeutet 12 Uhr. Die Frau alleine ging sie zum Wasserschöpfen. Da war ein Problem, weil normalerweise machten die das die Frauen früh morgens, wenn es noch kühl war. Und dann hielt man seinen Smalltalk. Ne? Bekommt ein Kind, wer hat einen Kuchen gebacken und wo ist die nächste Party, wie das so geht. Und die Frau war alleine und traf Jesus. Jesus war alleine, durstig, verschwitzt, ohne eine Kelle, um Wasser zu holen und sagt einfach, gib mir zu trinken. Die Frau war natürlich ein bisschen entsetzt. Das war das Bild dazu. Die Frau war ein bisschen entsetzt und guckt, ja, was ist das für ein Typ? Weil Jesus kulturelle und religiöse Tabus gebrochen hat. Ein Jude hat keine Gemeinschaft mit einer Samariterin. Ein Mann spricht keine fremde Frau an. Als religiöse Person hat man keinen Kontakt mit Ungläubigen wie den Samaritern. Kommt uns doch bekannt vor. Ich als Älterer muss immer an das Lied denken, ich spiele nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Genau das gleiche Programm. Menschlich. Reine Menschlichkeit. Warum tut aber Jesus das? Warum macht er sich die Mühe, sich dahinzusetzen, auf diese Frau zu warten? Er hat das Ziel, dieser Frau zu begegnen auf Augenhöhe. Er sieht sie so, wie sie wirklich ist. Mit ihren Fragen, mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten, alles, was zum Leben dazugehört. Jesus überbrückt die Gräben von Religion, Kultur und ethnischer Herkunft. Er hatte keine Berührungsängste gegenüber einer Fremden. Und das ist mein erster Hauptpunkt. Jesus, ein brillanter Brückenbauer. So wie eine Brücke zwischen zwei getrennten Seiten auf gleicher Höhe gebaut wird, so baut Jesus Beziehungen zu Menschen auf gleicher Augenhöhe, um eine Herz-zu-Herz-Begegnung zu erreichen. Und dadurch wird Völkerverständigung und Integration möglich. In dieser Facebook-Zeit gibt es ja dieses Phänomen, ich habe es schon am Freitagabend gesagt, dass wir in einer kontaktreichen Beziehungsarmut leben. Man hat tausende von Kontakten, aber keiner geht tiefer. Und das meint es. Es ist eine Beziehung, die wirklich tief geht. Tief in meine Seele, in mein Inneres. Und da möchte Jesus reinkommen. Und jetzt kommt auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie macht Jesus das? Er ist einfach offen, er ist ehrlich. Er sagt seinen Wunsch, ich bin durstig. Und er sagt einfach der Frau, bitte hilf mir. Er bittet die Frau um Hilfe. Der Sohn Gottes, der alle Macht hat und alle Gewalt, bittet diese kleine heidnische Frau, gib mir bitte Wasser. Seht ihr, was das ist? Und das ist der erste Punkt, wenn ich mit einem Fremden rede, schon an meiner Körpersprache und wie ich ihn anschaue, merkt, da gucke ich von oben runter, ach du kleines Würstchen, du hast ja kein Geld, du bist, was weiß ich, Hartz IV, komm. Oder Jesus kommt von unten und guckt hoch, hey, du bist ein Mensch, du hast so viel Potenzial und du kannst mir helfen. Das ist eine ganz andere Position. Und das Entscheidende ist dann bei dem Gegenüber, erzeugt es Empathie. Empathie bedeutet, da wird was gesandt und empfangen, da sagt, ja, da ist jemand, der mich versteht. Ein kleines Beispiel habe ich mir ausgedacht, Ralf weiß es noch nicht. Aber wie wäre, wenn es, ich kam ja Freitagabend, die Jugendlichen saßen hier, hatten eine schöne Zeit mit ihrem Bier und so, oder einer von den Gemeindevorstehern, wie wäre es, wenn mal jemand aus der Gemeindeleitung sein Bier nimmt, es nicht zu Hause trinkt, sondern hier vor die Gemeinde kommt und sich mal dazusetzt und mit den Jugendlichen Bier trinkt und mit ihnen redet. Er braucht ja nicht sagen, dass er von der Gemeinde kommt. Er kann ja sich verkleiden, Sonnenbrille auf. Das kommuniziert an den Jugendlichen, ja, ich nehme mir die Zeit, weil ich mit dir reden möchte. Ich will dich mal kennenlernen. Diese Brücke schlagen, diesen Graben überbrücken, das ist der erste Schritt. Wenn ich nicht dazu bereit bin, komme ich nie an die Person ran. Wir waren 15 Jahre in der Türkei. Wir sind immer auf Leute zugegangen. Er denkt doch nicht, dass jemand euch besuchen kommt oder sonst was hat. In der Regel, die anderen sind dir doch wurscht. Oder deine Nachbarn sind dir wurscht. Wer hat schon, kostet Zeit und Geld, warum denn überhaupt? Wir sind immer auf die Leute zugegangen und oft als Bittsteller. Ich weiß nicht, wie ich den Antrag stellen muss und so weiter, Bürokratie und alles Mögliche. Und das ehrt die Leute, das baut oder ist der Anfang für eine Beziehung. Und da haben wir wirklich ein Problem. Ich war ja vorher noch 3 Jahre in London mit meiner Familie zur Vorbereitung. Knapp 20 Jahre im Ausland. Ich sage heute Abend auch noch was zum so ein bisschen, wie die Deutschen oft angesehen werden im Ausland. Aber ein Problem ist unsere Identität, die wir an Leistung festmachen. Wir Deutschen, wir leisten gerne. Ebenso Motto Freude am Fahren, aber Freude an Leistung. Das definiert uns. Das macht unseren Charakter aus. Ist ja auch super. All die schönen Dinge, die wir produzieren können, wir bauen die besten Autos und die sichersten Autos, eben ist klasse, machen damit schön Geld. Aber es hat den Nachteil, dass da die Seele zu kurz kommt. Ich sage manchmal scherzeshalber, einen Charaktertest, ich mache gerne Tests, manchmal auch mit meinen Schülern. Man braucht nur bei einem Mann mitfahren mit dem Auto. Wie ein Mann Auto fährt, das sagt sehr viel über seinen Charakter aus. Wie demütig er ist oder wie stolz er ist. Eben mit 220 über die A3. Die A5 ist ja langweilig, da fehlen die Kurven. Frauen bitte nicht lachen. Beim Frauen ist der Charaktertest dann eher beim Einkaufen oder beim Äußeren. Aber was wird da sichtbar? Und was lässt mich wirklich ticken innerlich? Und das ist ja entscheidend in solchen Begegnungen. Und Jesus hat eben diesen Vorteil, dass er dann die Frau wirklich abholt. Und das Gute ist dann, das Gegenüber, jetzt hier die Frau aus Samarien, fühlt sich akzeptiert, wertgeschätzt, mit hineingenommen, beteiligt, beauftragt, sinnvolle Arbeit, tut der Seele gut und auch offen für eine tiefere Beziehung. Und das ist der entscheidende Punkt. Jesus geht jetzt den Schritt weiter und jetzt wird die Geschichte wirklich interessant. Jesus antwortete und sprach zu ihr dann, wenn du erkennest die Gabe Gottes und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Hier macht Jesus den Schritt jetzt eins weiter und sagt, hallo, komm raus aus deinem Loch, ich habe dir was zu bieten. Ich habe lebendiges Wasser. Und das hast du nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, dem anderen rauszulocken aus seinem Schneckenhaus. Weil in der Regel sind wir faul. Wir sind träge, wir bewegen uns nicht, wir sind eingespurt. Da muss es schon was Besonderes sein, um uns rauszulocken. Und das macht Jesus eben mit diesem Schlüsselbegriff lebendiges Wasser. Die Frau blockt erstmal und sagt, ja, wie willst du denn das machen? Bist du ein Wundermensch oder so? Du hast ja nichts. Sie denkt nur an das Materielle. Und Jesus sagt ihr dann eben Vers 13, Jesus antwortet und sprach, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Liebe Geschwister, was eine Verheißung. Nie mehr Durst haben. Wow. Und sogar umsonst. Es kostet nichts. Gibt es noch ein besseres Angebot? Kann noch was Größeres mir Gott anbieten? Das ist der zweite Hauptpunkt, meiner Predigt, eben Jesus ist ein exzellenter Kommunikator. Wie zeigt sich das? Er trifft genau das Grundbedürfnis der Frau. Lebendiges Wasser will sie haben. Warum? Sie ist es leid, jeden Mittag in der Hitze zum Brunnen zu laufen, vielleicht sogar einen Kilometer. Ich meine, wer mal eine Wasserkiste geschleppt hat, machen ja in der Regel noch die Männer, der weiß, wie schwer Wasser ist. Vielleicht sogar mehrmals am Tag. Ich bin's leid, jeden Tag diese Arbeit zu tun, mir steht's hier oben. Und jetzt kommt dieser Mensch vorbei und sagt mir, hier, ich habe die Lösung für dein Problem. Wow. Wäre ich doch dumm, wenn ich es nicht annehme. Manchmal fragen wir uns auch, ja, warum verstehen die Leute das mit Jesus nicht? Es ist doch einfach, ich bin sündig und er ist der Erlöser, ich akzeptiere ihn und peng, dann läuft die Geschichte. So einfach geht es eben auch nicht. Und das wusste Jesus auch. Und jeder von uns hat eine Geschichte, genau wie die Frau. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Da sagt sie es genau. Löst mein Problem. Doch Jesus sagt dann, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder. Die Frau sagt dann, ich habe keinen Mann. Jesus spricht, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und dann die Frau sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Entscheidende Verse, der erste wichtige Punkt, die Frau sagt die Wahrheit. Sie leugnet nicht. Ich bin jetzt ja seit einem Jahr ungefähr auch als Seelsorger unterwegs. Ich habe eine Seelsorgerausbildung gemacht. Nicht, weil ich das so fasziniert. Seelsorge ist ja so die Müllbeseitigung der Gemeinden, so wie die Müllabfuhr. Ist ja auch nötig. Aber es ist auch manchmal ein dreckiges Geschäft, was man nicht so gerne macht. Muss aufpassen, dass man nicht selber dreckig wird. Aber es ist notwendig, um Menschen zu helfen, die feststecken, die nicht weiterkommen. Dass da eben Entscheidendes passiert. Die Frau ist ehrlich, sie sagt die Wahrheit, sie gibt es zu. Und ich denke, das rettet sie. Und das macht den Unterschied aus. Ich denke, wenn ein Mensch vor die Entscheidung gestellt wird, ich muss da immer wieder auch an die Nürnberger Prozesse denken. Das heißt ja auch, dass viele von den Nazi-Verbrechern sich irgendwie noch für Gott entschieden haben oder offen waren oder wenigstens haben für sich beten lassen. Aber manche haben gesagt, nein, mache ich nicht, ich bin stur, ich bleibe auf meiner Linie. Trotz allem, was passiert ist, der absolute Wahnsinn. Das kann man eigentlich logisch gar nicht mehr verstehen, das ist schon dämonisch. Die Frau handelt anders und ja, sagt Jesus, du hast recht, ich akzeptiere, du bist ein Prophet. Und das rettet sie. Und jetzt kommt dann das Entscheidende. Jesus, mein Befreier. Und diese Verse aus Johannes 8, die liebe ich. Und das ist genau das, was Seelsorge ausmacht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Eine Lüge macht mich nicht frei. Eine Lüge knechtet mich und macht noch mehr Probleme. Ist ja auch interessant. Lüge, Sünde, das ist auch alles multidimensional oder multifunktional. Sünde bleibt nie örtlich begrenzt. Das ist so wie Krebs, was ausstrahlt. Ja. Meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung in der Familie, die Gemeinde, alle leiden drunter. Auf der anderen Seite ist Segen auch multifunktional und multidimensional. Wenn ein Mensch anfängt, mit Gott zu leben, dann werden die Beziehungen langsam heil, dann können die Familie heil werden und so weiter und so weiter. Das zieht genauso Segenskreise. Und das ist die Grundlage, diese Wahrheit, die Gott mir dann sagt und offenbart. Ist auch im Prinzip, ich kann keinen Menschen ändern. Du kannst auch keinen Menschen ändern. Du kannst auch nicht deinen Ehemann oder deine Ehefrau oder deine Kinder ändern. Aber du kannst anfangen, das zu tun, wovon du überzeugt bist. Was du als richtig erkannt hast, praktizier das einfach. Der Rest kommt automatisch. Also Sünde beim Namen nennen ist die Voraussetzung für innere Heilung und Befreiung, dass ich innerlich heil werde. Das ist hier nochmal veranschaulicht. Es ist ja eigentlich so, wir werden als Babys geboren, werden dann größer, machen unsere Erfahrungen, abhängig vom Elternhaus, vom Umfeld. Aber es gibt immer wieder Verletzungen. Und was wir dann machen als Schutzreaktion darauf, ist, wir bauen Mauern um unser Innerstes herum, also um unsere Seele, um unser Herz, um uns einfach zu schützen. Das ist gut, das brauchen wir, nur das kann sich dann verselbstständigen mit der Zeit, dass aus diesen Mauern irgendwann ein Gefängnis wird. Ein Gefängnis, wo man weder rauskommt noch reinkommt. Also innerlich abgeschlossen. Und ein solcher Mensch, der stirbt im Grunde innerlich ab, weil er hat keinen Zugang mehr zu sich. Manchmal trifft man das in der Seelsorge oder auch bei Männern, wo man fragt, ach hör mal Hans, wie geht's dir eigentlich? Der sagt dann, ach ja, ich weiß, wie es meinem Auto geht, aber wie es mir geht, das weiß ich nicht. Er hat keinen Zugang zu seiner Seele, er kann das nicht ausdrücken. Und da muss man dann andere Maßnahmen im Grunde mal unternehmen, dass er Zugang zu seinen Gefühlen bekommt, die Indikatoren sind für sein Innenleben, wie es da ausschaut. Und Jesus kommt jetzt und fängt an, in dieses Gefängnis eine Tür zu machen. Und diese Tür ist im Grunde ein Grundbedürfnis, ein positives Grundbedürfnis. Ich will einen Sinn. Ich will, dass meine Ehe in Ordnung kommt. Ich will, dass mein Kind nicht mehr das und das macht. Ich möchte in meinem Arbeitsplatz besser zurechtkommen. Irgendwo ein Grundbedürfnis. Und das ist dann der Ausgangspunkt. Und dann kommt im Grunde Jesus und kommuniziert Wahrheit in Liebe. Und das bedeutet, er gießt lebendiges Wasser in das Innere hinein. Und dann wird es langsam grün, es wird besser, es wird leichter, weil Wasser ist nötig zum Leben. Und dann, der eigentliche Schritt ist dann im Grunde das Wegräumen des Gefängnisses, weil Jesus eine Quelle des Lebens, eine Quelle von Wasser in mein Innerstes hineinpflanzt. Und das ist im übertragenen Sinn der Heilige Geist, der in mir wohnt. Ich meine, ihr kennt die Verse, mein und dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper ist ein Tempel und in dem Tempel wohnt der Heilige Geist oder sollte er wohnen. Das ist das Bild. Und das gibt mir die Lebenskraft, die Lebensfreude, die ich brauche, um bestehen zu können in meinem Lauf, in meinem Leben mit Gott. Und jetzt natürlich die Frage, das Bild anschauend, wo stehst du? Vielleicht spürst du, da ist ein Gefängnis. Es können auch Teilgefängnisse sein in deinem Leben. Aber es ist so wie eine Eiterbeule. Wenn da jemand ein bisschen drückt, dann fängt es an, weh zu tun. Und wenn man zu sehr drückt, dann gehst du unter die Decke. Du kannst es nicht mehr aushalten. So weh tut es. Und da ist dann Seelsorge oder ein Fachmann nötig, der helfen kann. Wie bekomme ich einen Zugang zu meinem Inneren? Und wie kann ich dann heil werden? Das sind so ganz grundlegende Fragen. Schön ist, dass bei unserer Geschichte bei der Frau aus Samaria wir ein gutes Ende haben. Die Frau kapiert dann, wer Jesus ist. Sie weiß um den Messias, lässt sogar ihr Wasser stehen, rennt in die Stadt, um anderen Menschen zu sagen, hey, da ist dieser Mensch, der uns helfen kann, als eine Heidin. Sie dockt sich damit an in die Heilsgeschichte Gottes, wo eben Juden und Heiden eins gemacht sind, Epheser 2, und diesen neuen Leib, dieses neue Volk Gottes anfangen zu begründen. Gott macht mit ihr Heilsgeschichte. Und das ist im Grunde ja die erste wirkliche heidenchristliche Mission, die da gelaufen ist. Total faszinierend. Und die Menschen sagen dann auch, ist auch super, wir glauben nicht nur, weil du uns Zeugnis gegeben hast, sondern wir haben selbst erfahren, dass Jesus der Heiland ist.